Jetzt versuche ich es nochmal. Ich glaube, jetzt haben wir keine Rückkopplung mehr, warum auch immer, was vorher nicht funktioniert hat. Also nochmals guten Abend, meine Damen und Herren, zum heutigen Teil unserer Vortragsreihe Erzählte Welt, narrative Ethik. Sie wissen, wir versuchen in dem Semester ein bisschen herauszufinden, wie Geschichten Werte vermitteln. Heute wird uns bei der Fragestellung Herr Dr. Erich Röhrle weiterhelfen und wird etwas erzählen über das Gilgamesch-Epos, einer der ältesten Texte in der Kulturgeschichte. Ich bin sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Vielleicht ein, zwei Worte zu unserem Referenten. Herr Dr. Röhrle hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert, und zwar als ein, wenn ich so sagen darf, Spätberufener, zwar immer berufen, aber spät umgesetzt, so muss man sagen. Er hat sein Studium nach dem Ruhestand begonnen, mit 65 Jahren, glaube ich, waren Sie damals, angefangen zu studieren und hat das an der Universität Stuttgart begonnen, seinen Magister dort in Philosophie und Kunstgeschichte gemacht und danach dann ein Promotionsstudium aufgenommen und an der Universität Cottbus den Doktor der Philosophie erworben. Sie sehen, man kann sich auch noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Doktortitel, es geht auch noch später. Hauptsache, er kommt dann mal. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Wir haben uns in dem Zusammenhang kennengelernt und Herr Röhrle saß immer in einigen Seminaren, die ich in Cottbus hielt. Und wenn wir beide in den Raum reinliefen, war für die Studenten immer klar, wer der Dozent ist. Und die waren dann doch etwas irritiert, wenn dieser dann im Vergleich leicht jüngere Herr das Wort ergriff. Und es war für mich immer sehr beeindruckend. Von den Studenten, die da saßen, war einer immer am besten vorbereitet, hatte die tollsten Ideen und die frischesten Gedanken. Es ging um ganz moderne Themen, um Medien und dergleichen und Computer und so weiter. Dreimal dürfen Sie raten, wer das wohl war. Ich freue mich sehr auf den Vortrag von Herrn Röhrle. Viel Vergnügen.
Lieber Herr Professor Friedrich, herzliches Dankeschön für Ihre Vorstellung und die Einleitung zu unserem heutigen Thema. Mit diesem Thema gehen wir in eine sehr alte Zeit zurück. In eine Zeit, da das Hauptmedium Lehm gewesen ist. Nicht diese moderne Technik, die zu unpassender Zeit zu pfeifen anfängt und dann ihre eigenen Probleme hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich heute Abend über dieses Thema zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und zwar einfach deswegen, weil es mir im Lauf einer Reihe von Jahren eigentlich ans Herz gewachsen ist. Ich bin, das war der Anlass meines späten Studiums, immer auf der Suche gewesen nach den Wurzeln unserer Kultur. Mich hat immer die Frage interessiert, woher stammt unsere Kultur, woher rührt unsere Schrift, unser Wissen, ich habe gerade eine Uhr in der Hand gehabt. Und die läuft dann nach einem Schema 60 Sekunden, 60 Minuten und so weiter. Diese 60er-Einteilung rührt noch einige tausend Jahre früher, bevor dieses Epos geschrieben worden ist. Das Gilgamesch-Epos, das ich heute Abend Ihnen vorzustellen die Ehre habe, das ist nicht übertrieben, ich meine das wirklich ernst. Es ist nämlich das älteste Großepos unserer menschlichen Kulturgeschichte. Wie hat sich das abgespielt? Wie ging es überhaupt vor sich? Wie muss man vorgehen, um an diesen alten Lehmklumpen oder Lehmtafeln, zum Teil was da auch gibt, heranzukommen und dann diese merkwürdigen Schriften, diese merkwürdigen Ritzungen zu entziffern und rauszukriegen, was da eigentlich gelaufen ist. Die ersten Aufzeichnungen, keine schriftlichen Aufzeichnungen, ich sagte ja schon, das Hauptmedium war Lehm, war schon etwa um 2000 vor Christus. Da wurden die bis dahin mündlich überlieferten Mythen erstmals nicht zu Papier, sondern zu Ton gebracht. Unter diesen Mythen, unter den Funden, die da gemacht worden sind, war zum großen Teil Alltagsliteratur, kann man gar nicht sagen. Das waren Verträge, das waren Rechnungen und gelegentlich eben doch auch diese Mythenerzählungen. Das wurde damals dann geschrieben und das Umfangreichste aus diesen alten Funden, ich werde später noch kurz erzählen, wie man diese Funde, wie die abgelaufen sind, das war ein Sagenkreis um einen alten Helden, um einen vergöttlichten Helden namens Gilgamesch. Und dieser Gilgamesch war König von Uruk, König einer alten Stadt in Mesopotamien, im heutigen Irak. Und sie handelt von einer merkwürdigen Freundschaft, von der Freundschaft dieses Königs mit einem Halbwilden, der eigentlich erst so nach und nach zu dem geworden ist, was man zwar als Kulturmenschen bezeichnen kann, namens Enkidu. Gilgamesch, der Alte ist der Held, heißt dieser Name, oder auch Bilgamesch liest man gelegentlich ins Deutsche übersetzt. Und Enkidu, der Name dieses Halbmenschen, dieses Freundes, das heißt, Enki ist der Erschaffende. Enki ist einer der sumerischen Gottheiten, die in unserem Epos heute Abend immer wieder auftauchen. Diese Epen blieben dann in Abschriften erhalten. Und ein beträchtlicher Teil dieser Abschriften wurde in den Jahren 1889 bis 1900 von amerikanischen Archäologen in einer Stadt namens Nippur, heute im Irak Nippur, gefunden. Und sie wurden körbeweise nach London gebracht. Und dort sind sie heute noch der wertvollste Schatz des dortigen britischen Nationalmuseums. Und unter diesen Funden waren auch 5 Teilepen, die sich mit diesem Gilgamesch befasst haben. Diese 5 Teileben, die mehr oder weniger zusammenhanglos aufgefunden worden sind, bezeichnet man heute als die altbabylonische Version. Das ist zur Zeit des alten Babylon, der Herrscher damals, der bedeutend war Hammurabi, was dort geschrieben worden ist. Dann kam etwa 500 Jahre später eine Zwischenversion und aufgrund dieser Zwischenversion hat ein jetzt namentlich bekannter, man muss schon fast sagen, begnadeter Dichter, dann das geschaffen, was heute als das Gilgamesch-Epos uns bekannt ist. Man bezeichnet diesen Fund als die assyrische Version, weil sie eben in der Hauptstadt des alten Assyrerreichs aufgefunden worden ist. Dieses Epos ist eine durchlaufende, wohldurchdachte und spannungsreich aufgebaute Geschichte. Und dieser alte Dichter hat nicht nur Prosa geschrieben, wie das damals ja auch weithin üblich war, sondern er hat als erster seine Dichtung in ein Versmaß gebracht. Und sie handelt, wie sagte ich schon, von dieser merkwürdigen, seltsamen Freundschaft dieses Halb- oder Dreiviertelgottes des Königs von Uruk, Gilgamesch, mit diesem Halbwilden. Dieser Dichter wollte eigentlich mehr bieten. Das geht, wenn man das Epos durchliest und sich zu Gemüte führt, ganz deutlich hervor. Er wollte mehr bieten, als nur die alten Sagen zusammenfassen und in einen großen Zusammenhang bringen. Er wollte eigentlich das angehen, was wir heute etwas hochstapeln, vielleicht als die ewigen Menschheitsfragen bezeichnen können, als Fragen nach dem Sinn des Lebens, ob die Frage nach dem Sinn des Todes und nach Möglichkeiten, wie man diesem unvermeidlichen Schicksal irgendwie doch entgehen könnte. Es ist, wenn man dieses Epos zum ersten Mal liest, vermutlich so, es wird jedem so gehen, man wundert sich zunächst darüber, was damals schon in dieser alten, frühen Zeit gedacht worden ist. Dieser Gilgamesch hat nämlich ein Ziel gehabt und sein Ziel war, sich selber die Unsterblichkeit zu erwerben. Und wenn das nicht persönlich möglich ist, dann zumindest ein Werk zu hinterlassen, das in späteren Generationen, in späteren Zeitepochen Kunde gibt von dem eigenen Leben, von den eigenen Taten. Manchmal hat man den Eindruck, dass Faust da ein paar tausend Jahre zu früh auf die Welt gekommen ist. Sie kennen sicher diese Sache aus dem zweiten Teil. Es wird die Spur von deinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Dies könnte man dem Gilgamesch eigentlich anhängen, unterschieben. In diesem Sinn hat er gehandelt, seine ganzen Taten sind danach ausgerichtet. Es ist, ich sagte das schon, das eigentliche erste Großepos unserer menschlichen Kulturgeschichte. Da können sich die anderen Schriften, die überliefert worden sind, ob das jetzt in Ägypten war oder selbst die Bibel, schon von der Zeit her nicht daran messen. Das war alles wesentlich früher. Die Glanzleistung dieses Dichters war, dass er nun in seine Zusammenfassung dieser fünf Teilebenen oder was er daraus genommen hat, er hat sie nicht einfach zusammengenommen und dann irgendwie kompiliert. Er hat darin eine zweifache Spannung aufgebaut, zwei Höhepunkte. Es sind das Streben, dieses Gilgamesch, dann, als die Sache schief ging, seine Selbstbescheidung, dann die Suche nach dem ewigen Leben und dann anschließend, das ging ja auch wieder daneben. Es war also ein Auf und Ab und Auf und Ab und das Epos endet eigentlich in einer ganz tiefen Resignation. Und da ist ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Epen, die wir im Lauf unserer Kulturgeschichte kennengelernt haben. Da ist am Schluss doch immer irgendwo ein Hoffnungsschimmer oder wenn Sie Homer, die Ilias oder die Odyssee nehmen, das ist ja beinahe ein Happy End, was da am Schluss steht. Davon ist im Gilgamesch-Epos nichts zu spüren. Und darin zeigt sie auch, was die Kultur damals war. Es war eine eigentlich aussichtslose Angelegenheit. Die Leute haben gelebt, vegetiert, ewiges Leben, wenn dann überhaupt noch der König, aber auch die anderen, auch er, nur ein Leben in einem düsteren Schattenreich. Und in dieser Stimmung endet dann die Angelegenheit. Der Dichter, der Name des Dichters ist inzwischen bekannt. Es war einer, ich glaube, ich muss hier mal mein Dings weiterlaufen lassen, so. Es war ein Mann namens Zinleki Unini. Was das heißt, was bedeutet, ist schleierhaft. Auf jeden Fall, er ist als der Dichter, kann man ruhig sagen, dieses ganzen Epos bekannt geworden. Und zwar deswegen, weil er der Begründer einer der großen Schreiberdynastien im alten Mesopotamien war. Schreiber, Leute, die schreiben konnten, hatten ein enorm hohes Ansehen. Denn diese Schrift, die dort geschrieben worden ist, die Keilschrift, war alles andere als eine einfache Angelegenheit. Es gab richtige Schreiberdynastien, wo vom Vater auf den Sohn, auf die Enkel die Kunst des Schreibens überliefert worden ist. Dieses Epos, das ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, trägt einen Namen, einen akkadischen Namen, einen Namen des alten Staates Akkad. Das war eine semitische, ich wollte gerade sagen, Kreuzung, stimmt nicht ganz. Die Semiten haben das alte Babylon erobert und die daraus erfolgende Herrscherdynastie, die Kassiten, das waren diese Leute, in deren Zeit dieser Dichter gelebt hat und in deren Sprache, in diesem Akkadisch, wurde das Gilgamesch-Epos verfasst. Eine Stadt Akkad in Mesopotamien hat man bis heute vergebens gesucht. Es sind viele Städte ausgegraben worden, aber diese Hauptstadt des Akkadischen Reiches ist bis heute nicht aufgefunden. Vermutlich liegt sie da oder lag sie da, wo heute Bagdad liegt, und da kann man schlecht die alte Stadt abreißen, um noch ältere zu finden. Die Dichtung hat selber einen so hohen Stellenwert gehabt in der Überlieferung, dass niemand gewagt hat, da irgendwas dran zu ändern. In anderen Dichtungen wurde immer wieder der Name des jeweils herrschenden Staatsgottes eingeflochten. Marduk zum Beispiel, der Stadtgott von Babylon, der Staatsgott von Babylonien. Davon findet man in diesem Epos nichts. Es hat niemand gewagt, an diesem als sakrosankt anscheinend geltenden Text auch nur das Kleinste zu ändern. Umso mehr überrascht es dann, dass nach dem Untergang Babylons im Jahr 539, als der Perserkönig Kyros II., Kyros der Große, Babylonien erobert hat, dass dann dieses Epos sehr schnell und fast spurlos verschwunden ist. Mit einer einzigen Ausnahme, der Flutbericht, die Sintflutgeschichte, die in diesem Epos enthalten ist, die wurde überliefert. Ich möchte keine großen Spekulationen anstellen, wie das zuging, aber Sie wissen ja, dass das jüdische Volk, die jüdische Intelligenz, die Priesterschaft, auch die Handwerkerschaft gut 60 Jahre, zwei Generationen in Babylon in Gefangenschaft war. Und dort haben diese Leute zum ersten Mal eine Hochkultur kennengelernt. Die babylonische Kultur war damaligen anderen Kulturen, auch der israelischen, der jüdischen, haushoch überlegen. Es war die erste großstädtische Kultur. Und da haben sie ja genügend Zeit gehabt, die 60 Jahre über, die dortigen Mythen, Sagen und auch kultischen Gepflogenheiten kennenzulernen. Auf diese Weise könnte vielleicht dieser Sintflutbericht als einzige Stelle des Gilgamesch-Epos in die Gegenwart, ja, in die Zukunft hinübergerettet worden sein. Was ging nun vor sich? Wie wurde, um es ganz kurz vorzustellen, wie wurden nun dieser Scherbenhaufen, diese Tonhaufen, die da bei den Ausgrabungen aufgetaucht sind, wie hat sich daraus das Gilgamesch-Epos und auch andere Epen und vor allem die vielen Wirtschaftsberichte und Vertragstexte entwickelt? Im Britischen Museum in London waren damals körbeweise die Funde aus den Ausgrabungsstätten in Mesopotamien gelandet und man war schon ganz grob dabei zu sichten, wie etwas zusammengehören könnte, rein mechanisch, wie die Dinger, diese Brocken zusammenpassen und so weiter, aber auch zum Teil auf Vermutungen, was die Texte bedeuten könnten, denn übersetzt waren sie ja noch nicht. Und da hat ein gewisser Smith, der sich selbst auch an dieser Übersetzung versucht hat, ein Tafelfragment in die Hand bekommen. Das ist eine Aufnahme dieses Fragmentes. Und da steht drauf, Sie können ja mitlesen, am Berge Nisir legte an das Schiff, der Nisir hielt das Schiff, das still es stand. Ich weiß nicht, ob jemand heutzutage weiß oder darauf anspringen könnte, woher dieser Text rührt, was dieser Text sagen will. Aber damals im viktorianischen England, wo die Bibel noch ein größeres Ansehen gehabt hat, wie das heute ist, war dem Mann, dem Smith und auch seinen Mitarbeitern sofort klar, um was es da ging. Das ist nämlich die ninivitische Version dieses Flutberichts. In der Bibel steht nämlich drin, im Buch Genesis, am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche im Gebirge Ararat an. Und diese Idee, dass diese Aussage in der Bibel den gleichen Ursprung haben könnte, wie dieser Flutbericht, wie diese Stelle, die gefunden worden ist, darauf haben die Leute damals sofort angesprochen. Es wurde nachgesucht, es wurden so nach und nach auch andere Bruchstücke dieses Epos gefunden und dieser Smith hat noch selber erlebt, dass ein großer Teil dieses ganzen Epos, das auf 12 großen Tafeln festgehalten worden ist, hat er noch erlebt, dass sie so einen beträchtlichen Teil gefunden worden sind. Wohin führt uns der Weg, wenn wir nun Mesopotamien ansehen wollen? Sie sehen hier oben Ninive, Mosul. An dieser Stadt Mosul, in der heutigen Stadt Mosul. Ja, hier. Moderne Technik. Mosul, hier Mosul. In dieser Stadt Mosul wurden diese Texte gefunden. Das heißt nicht in Mosul selber, sondern in Ninive. Ninive ist heute ein Stadtteil des viel moderneren Mosul. In diesem Bereich wurde es gefunden. Hier unten als Information noch ein kleiner Hinweis. Hier unten ist dieses Uruk. Uruk war ja, ich sagte ja schon, das Reich dieses Gilgamesch. Er war ja König dieser Stadt Uruk. Gucken wir uns einmal dieses Mosul näher an. Das ist ein Ausschnitt aus einer ziemlich großen Stadt und mitten in dieser Stadt, dieser gelbe oder gelb-grüne Fleck, ist die Ruinenstadt des alten Ninive, also heute mitten in Mosul gelegen. Wenn Sie mal nach Mosul kommen wollen, werden Sie vor allem in diesem Bereich hier landen. Das ist die eigentliche Altstadt, wo alte Moscheen, auch der berühmte schiefe Turm von Mosul und eine ganze Reihe sehenswerter Kirchen sind. Aber dann, schon über den Tigris getrieben, ist diese Stadt wieder da und man muss sagen, Saddam Hussein hatte eine Begeisterung für Archäologie. Er hat diese Ausgrabungen weit über das hinausgeführt, was die Briten geleistet haben. Er hat auch diese Stadt zu einem beträchtlichen Teil wieder rekonstruiert. Man sieht auf diesem Stadtgebiet von Ninive einen kleinen rotbraunen Bereich. Hier. Ja. Das ist die, man könnte sagen, Akropolis von Ninive. Die Region, in der die Paläste stehen und auch die Tempel und auch die Ziggurat, dieser Stufenturm, ohne den es keine Stadt in Mesopotamien gegeben hat. Alles andere drumherum ist noch weitgehend nicht ausgegraben. Das war aber eben der Wohnort, der Platz der normalen Leute. Aber dieser Palast da oben, dieser Palastbereich, ist das eigentlich interessante Gebiet. Und da wurden auch diese Scherben gefunden. Die Assyrer hatten nämlich eine merkwürdige Angewohnheit. Steckt vielleicht Aberglauben dahinter oder sonst was Ähnliches. Jede Herrscherdynastie hat sich ihre eigene Hauptstadt gegründet. Und innerhalb der Hauptstadt haben dann einzelne Könige sich andere Paläste gebaut. Und so ist die erste Hauptstadt von Assyrien natürlich Assur gewesen. Dann nach Assur kam dann die Stadt Nimrud, das sind alles heute bekannte Ausgrabungsstätten. Und die Funde, die dort gemacht worden sind, sieht man im Louvre, in London natürlich und auch zum beträchtlichen Teil in Berlin auf der Museumsinsel. Die dritte Stadt war dann Dur-Sharrukin, das Kosserbad, auch eine berühmte Fundstätte für diese Löwen- oder Tiermenschen. Und die vierte Hauptstadt war, wie gesagt, dann Ninive. Auf diesem Areal, Kuyunshik heißt dieses Areal, das heißt, örtlich übersetzt, ein Palast ohne Gleichen. Etwas großsprecherisch waren die Herrscher von Assyrien sowieso immer. Und in diesem, das ist dieser Teil, dieser, sagen wir, dieser, die Stadt und hier mittendrin sehen Sie wieder diesen Hügel Kuyunshik, dieses Palastareal hier. Hier unten gibt es noch einen zweiten Hügel, an dem sind Grabungen heute nicht möglich. Und zwar einfach deswegen, weil da oben drauf die Grabmoschee eines Propheten des Alten Testaments liegt, nämlich des Propheten Jonas. Das ist der mit dem Walfisch. Und die Muslime, überhaupt diese ganzen Kulturen dort, haben die Gräber ihrer Vorfahren oder Vorpropheten alle sehr hoch und heilig gehalten. Und so ist heute da oben diese Grabmoschee eine eindrucksvolle Angelegenheit. Das ist jetzt dieser Hügel Kuyunshik aus der Nähe. Wir sehen hier zwei Palastareale. Hier der Südwestpalast, da unten. Das war der Palast von König Assurbanipal, Entschuldigung, war da oben. Das war der zweite Palast da oben. Und in beiden dieser Paläste waren große Palastbibliotheken angelegt. Die assyrischen Könige waren begeisterte Literaten. Sie haben aber nicht die vorhandenen Texte einfach geplündert und zusammengetragen. Nein, sie haben Abschriften fertigen lassen. Und in beiden dieser Paläste wurden körbeweise diese Tontafeln gefunden. Und vor allem in diesem oberen Teil, im Nordpalast, im Palast des Assurbanipal, wurde dieses Gilgamesch-Epos, was heute noch vorhanden ist, dann aufgefunden. Ich möchte Ihnen gleich diesen König Assurbanipal bei dieser Gelegenheit vorstellen. Das ist eines dieser Hochreliefs, die in den Palästen dort waren und die heute alle weitgehend sich in London befinden. Auch im Louvre zum Teil. Sie sehen, wie er oben steht, hier mit einer Blume, Lotusblume in der Hand, die ihm Duft spenden soll. Dahinter, neben ihm sein Wagenlenker, dahinter ihm ein Bediensteter und unten neben diesen Rädern, dem Rad, die Leitwache. Ein mächtiger Herr. Diese ganzen Könige waren, was die Kriegführung angeht, nicht sehr zimperlich. Sie sind alle durch große Grausamkeit bekannt geworden. Vielleicht war das damals die einzige Möglichkeit, die Leute im Schach zu halten, ich weiß nicht. Man muss aber dazu sagen, dass alles, was wir heute an Funden aus dieser Region haben, die ganzen Keilschriftfunden, verdanken wir der Sammlertätigkeit dieser Herrscher. Das ist ein Bild, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil das zeigt, wie heute noch, dieses Bild ist im Jahr 2000 entstanden, also vor gerade 6 Jahren, wie heute noch an den Mauern, an den Toren von Ninive und auch an anderen Ausgrabungsorten gebaut wird. Und zwar auf der Grundlage der alten Fundamente, die noch da sind, zum Teil sehr gut erhalten, wird eben nachgebaut, wie das früher war. Es sind ja auch Zeichnungen überliefert worden, wie die ausgesehen haben. Da braucht man also keine sehr große wagemutigen Hypothesen aufstellen. Das ist ziemlich genau nachzuweisen und zu beschreiben, wie das eigentlich damals ausgesehen hat. Hier in diesem Eingangsbereich, das sieht man auf diesem Bild jetzt sehr schlecht, hier sind noch die originalen Mensch-Tier-Bilder erhalten, die die Macht der Könige darstellen sollen und den Besuchern den nötigen Respekt einfließen sollen. Hier sehen Sie einen dieser Stiermenschen mit dem Königsornat, mit der Barttracht, die traditionelle Barttracht, die diese Könige hatten. In diesem Tor, das Sie gerade gesehen haben, das war das Nergal-Tor. Nergal war der Unterweltgott von Assur, eine sehr mächtige Gottheit. Und ich sagte ja schon, das Leben nach dem Tod wurde als sehr düster aufgefasst und das Regiment dieses Unterweltgottes war da halt recht gefürchtet. Das ist ein anderer Teil dieser Stadtmauer, nur um Ihnen einen kleinen Eindruck zu verschaffen, wie das etwa damals war und wie es heute wieder aufgebaut ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es momentan ausschaut. Ich befürchte, dass der Irakkrieg da einige Schäden angerichtet hat. Das ist jetzt ein Blick von den Ausgrabungen auf diese Grabmoschee gegenüber. Da oben auf dieser Anhöhe sehen Sie diese Moschee des Propheten Jonas, diese Nabi Yunus Moschee. So schaut das ganze Ding aus der Nähe aus. Also ein sehr moderner Bau. Und darunter ist natürlich aus mehreren Gründen, aus Gründen der Erhaltung, aber auch vor allem aus Gründen der Achtung der Totenruhe, jede Grabung unmöglich. So schaut diese ganze Moschee aus. Wir kommen jetzt zu einem anderen Kapitel. Wie wurde nun diese Keilschrift entziffert? Auch da, bei dieser Entzifferung, ist ein beachtlicher Zufall ausschlaggebend gewesen. Im Iran, das war der Herrscherbezirk des damaligen persischen Königs Darius. Darius der Erste, aus der Schule, berüchtigt mit dem Kampf mit dem Griechenland und so weiter. Und dieser Darius kam auf eine Art und Weise an die Macht, die vielleicht nicht ganz legal gewesen ist. Und deshalb hat er seine Machtergreifung unter den Schutz des Gottes Ahura Mazda gestellt. Das ist der Gott des Zarathustra, der allweise Herr. Sie sehen hier oben in diesem Bereich das Symbol dieses Gottes. Darunter sind Gefangene dargestellt. Und was wichtig ist, der ganze Bereich da unten sind Texte. Texte in drei verschiedenen Sprachen. In Altpersisch, in Assyrisch und in Babylonisch. Und in diesen drei Sprachen hat dieser Darius seine Heldentaten geschildert. Und dieser Stein hat genau die gleiche Bedeutung wie der berühmte Stein von Rosette für die Hieroglyphenschrift. Denn die Schriften, die in Altpersisch geschrieben waren, das sind die religiösen Schriften der Zarathustra-Religion, die waren ja bekannt. Und aufgrund dieser bekannten Texte hat man angenommen, dass die unbekannten Texte den gleichen Inhalt hatten und so war es auch. Und so ist es gelungen, die Keilschrift, diese assyrische, die babylonische Keilschrift zu entziffern. Das war die Leistung eines Engländers namens Ravilson und es war nicht nur eine literaturgeschichtliche Leistung, sondern auch eine alpine Glanzleistung. Diese Tafel ist nämlich an einer Höhe von über 100 Metern angebracht, mit voller Absicht, damit niemand in der Lage ist oder möglichst wenig Chance haben kann, diesen Text zu zerstören. Und deshalb musste dieser Rawlinson und seine Mitarbeiter sich von da oben abseilen und an der 12 Jahre langen Tätigkeit mit feuchtem Papier und so weiter diese Keilschriften nachfahren und dann zu Hause versuchen, sie zu übersetzen, was ihm dann auch gelungen ist. Aber das war ein großer Glücksfall, denn ich sagte ja schon, die meisten Texte, die dort gefunden wurden, vor allem die Keilschrifttexte, waren meistens nur Verträge, Wirtschaftskapitel, Rechnungen und so weiter. Für Literatur wurde eigentlich nicht viel Ton ausgegeben. Und da war es eine große Ausnahme. Es war ja auch kein Ton, es war massiver Fels, in den diese Schrift da gemeißelt worden ist. Jetzt haben wir alles benannt eigentlich, um uns an dem Text selber zuzuwenden. Ich habe für den heutigen Abend eine Übersetzung von Hartmut Schmökel gewählt. Diese Übersetzung ist etwas älter. Wenn Sie Lust haben sollten, sich das Gilgamesch-Epos mal selber zum Gemüte zu führen, da gibt es bei Reklam eine schöne, preiswerte Ausgabe. Da sind auch schon viele Texte eingearbeitet, die in der Zwischenzeit neu gefunden und übersetzt worden sind. Ich habe trotzdem diesen alten Text gewählt, und zwar wegen einer Besonderheit. Diese Übersetzung ist die einzige, wo der Übersetzer versucht hat, den Text in ein Versmaß zu bringen. Es liest sich wesentlich angenehmer, als wenn man ein Gedicht liest, das eigentlich auch nur Prosa ist. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, das erleichtert nicht nur das Zuhören, sondern auch überhaupt das Eindringen, das Einfühlen in diesen alten Text. Dass einige moderne Übersetzungen oder moderne Ergänzungen nicht drin sind, stört den weiteren Ablauf der Geschichte nicht, denn der große Rahmen, wie das Epos abläuft, da liegt ja fest. Wir kommen jetzt zum Epos selber. Es ist natürlich unmöglich, dass ich Ihnen heute Abend das ganze Gilgamesch-Epos vortrage oder vorlese. Dazu ist es doch etwas zu umfangreich. Ich muss also Ihnen den Ablauf der Handlung schildern und darunter an passenden Stellen möglichst geeignete Texte einfügen, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie die Sache abläuft und was da geschieht. Und überhaupt auch, wie die alte Sprache klingt. Es wird ja trotz aller Versmaßgestaltung versucht, den originalen Text doch weitgehend zu erhalten. Und wo das nicht möglich ist, wurde dieser Text ergänzt. Ich sagte ja vorhin, es sind mehrere Versionen des Textes gefunden worden. Diese Version, die dieser Dichter Sin Lecunini geschrieben hat, ist ja diese 12-Tafel-Version, ist ja recht lückenhaft. Dann hat man versucht, aus den anderen Texten, aus den altbabylonischen Texten, das herauszuholen und herauszusuchen und wie ein Puzzle da reinzusetzen, wo es etwa reinpassen könnte. Und diese Mischung aus dem Text des Dichters ergänzt in den Stellen, die offen geblieben sind, durch die älteren Funde, ist das, was heute vorliegt. Und das heißt dann die ninevitische Fassung. Also es gibt mehrere Fassungen, die altbabylonische zunächst mal, dann einige Zwischenstufen, dann die assyrische, die Originalfassung des Dichters und dann die ninevitische, das ist das, was die heutigen Literaturkritiker, die heutigen Archäologen aus diesem Fundus gemacht haben. In der Hoffnung, dass sie dabei dem Original möglichst nahe gekommen sind. Dieser Hartmut Schmökel hat diesen Text, der ja pausenlos fortgeschrieben war, nur in einzelnen Kolumnen, versucht, aus Gründen des leichteren Verständnisses zu unterteilen. Und diese Unterteilung habe ich übernommen, einfach deswegen, damit man nicht so rumtappt und nicht mehr weiß, wo man jetzt gerade ist, damit es sinnvoll auch dargestellt und beschrieben werden kann. Wir kommen also jetzt zu diesem Teil 1. Dieser Teil 1, wie gesagt, ist nicht eine Gliederung des Dichters, sondern ist diese Gliederung, die Hartmut Schmökel dem Epos gegeben hat, um die Sache etwas griffiger zu machen. Und jetzt darf ich Ihnen den ersten Text aus diesem Epos vorlesen. Es ist die Einleitung. Und das Epos hat den Namen Sha Nakba Imuru. Das muss man lesen, man kann das Zeug alles behalten. Aber wie kommt er da drauf? Das sind schlicht und einfach die ersten drei Worte des Epos. Diese Sitte, diese Gepflogenheit, die ersten drei Worte oder ersten zwei Worte für ein Schriftstück zu verwenden, um es zu bezeichnen, die gibt es zum Teil heute noch. Also, und in diesem ersten Abschnitt, den ich jetzt vortragen möchte, stellt sich Gilgamesch eigentlich persönlich vor. Es ist alles darin angesprochen, was ihn betrifft und auch schon sein Werk, diese große Mauer um die Stadt Uruk. Der alles schaute bis zum Erdenrande, jedes Ding erkannte und von allem wusste. Verschleiertes enthüllte gleichermaßen, der reich an aller Weisheit und Erfahrung Geheimes sah, Verborgenes entdeckte, verkündete, was vor der Flut geschah, der ferne Wege ging bis zur Erschöpfung, all seine Mühe auf einen Stein gemeißelt. Er baute des umwallten Uruk Mauer rings um Eanna, den geweihten Tempel. Eanna war das Heiligtum der Göttin Ishtar. Schau auf die Mauern, schau auf der Mauern Fries, der glänzt wie Erz. Blick auf den Sockel, der da ohne Gleichen. Rühr an die Schwelle, die seit Alters steht. Nah dich, Eanna, Ishtars reinem Wohnsitz. Kein künftiger Fürst, kein Mensch kann solche schaffen. Ersteige Uruks Mauer, schreit sie ab. Blick auf die Gründung, zieh das Ziegelwerk, ob es nicht völlig aus gebranntem Stein. Die sieben Weisen legten ihren Grund. Im Folgenden wird nun beschrieben, was dieser Gilgamesch für ein Typ war. Und er muss von einer atemberaubenden, so sagen die Texte wenigstens, Schönheit gewesen sein. Und er muss ein sehr starker Mann gewesen sein. Der Text sagt, um es ganz kurz zu zitieren, 2/3 göttlich und 1/3 menschlich. Gewaltig ragte seines Leibs Gestalt. Dieser Gilgamesch hat sie aber in seiner Stadt Uruk nicht sonderlich beliebt gemacht. Er wollte ja seine Mauer, sein Lebenswerk bauen. Und da hat er also alle Leute eingespannt, wie es nur irgendwie ging. Er lässt nicht den Sohn zum Vater, nicht zum Liebsten das Mädchen. Das alles nur, um den Bau seiner Mauer, seines Lebenswerks voranzutreiben. Darüber führen dann die Einwohner der Stadt Klage bei den Göttern, und zwar beim Gott An oder Anu. Das war der oberste Gott, gewissermaßen der Zeus des sumerischen, des babylonischen Pantheon, der oberste Himmelsgott. Und dieser Gott Anu beauftragte nun eine Göttin, Name uninteressant, Aruru. Diese Göttin hatte die Fähigkeit, mit Lehm umzugehen, Lehm zu gestalten. Und diese Göttin wurde beauftragt, ein Bild zu schaffen, das dem Gilgamesch ähnlich ist. Nun, Aruru wusch sich die Hände, kniff ab den Lehm, das ist zum Teil sehr plastisch in diesem Epos geschildert, und formte den Enkidu, einen Helden von Kraft und Schnelligkeit. Enkidu, das heißt, Enki ist der Erschaffer. Da taucht schon ein kleines Problem auf, denn Enki ist der Name eines Gottes. Und wenn Enki den Enkidu erschaffen hat, dann ist der Text schon falsch. Das war die Göttin Aruru, die das gemacht hat. Das weist darauf hin, dass auch schon früher diese Überlieferung, dieser Mythos da war, in einer etwas anderen Version. Nun, dieser Enkidu hat nun, statt sich um Gilgamesch zu kümmern, zunächst mal Jagd gemacht. Er hat auf dem Feld gelebt, er ging mit den Tieren an die Tränke, er hat praktisch wie ein Tier gelebt. Das hat einen Jäger geärgert. Und zwar deswegen, weil dieser Enkidu diesem Jäger in seinem Jagdrevier Konkurrenz gemacht hat. Und er hat sich dann beim Gilgamesch, beim König von Uruk, beklagt. Und Gilgamesch gibt diesem Jäger einen etwas merkwürdigen Rat. Geh, Jäger, hol dir eine Tempeldirne. Und nun erhält dieser Jäger aus dem Tempel der Ishtar eine dieser Tempeldirnen, die haben ja damals die heilige Prostitution gehabt. Man müsste eher Hierodule sagen. Dirne ist vielleicht zu herabsetzend und bringt unsere moderne Auffassung da ins Spiel. Und so hat also dieser Enkidu jetzt ein blühendes Weib, steht im Text, aus dem Tempel Ishtar, der Göttin Ishtar, erhalten. Mit dem Auftrag, den Enkidu zu verführen und damit ihn abzuhalten, weiterhin mit dem Wild an der Tränke zu sein und dem Jäger da Konkurrenz zu machen. Diesen Text möchte ich Ihnen ebenfalls nicht vorenthalten, weil er sehr viel zeigt von der damaligen Auffassung, von der damaligen Sitte, von den damaligen Gepflogenheiten, auch von der Ethik, die in diesem Volk geherrscht hat. Ich muss noch mal sagen, wir dürfen unsere heutigen Moralvorstellungen, auch wenn sie noch so locker sind, nicht auf diese alte Zeit übertragen. Sonst bekommen wir ein falsches Bild. Also, was macht die Dirne jetzt? Da zeigte ihm die Dirne, dem Enkidu, ihre Brüste. tat auf den Schoß ihm, dass er sich ihr nahte, war ohne Scheu und ließ ihn zu sich eingehen, warf ab ihr Kleid, dass er sich auf sie legte, erregte seine Lust nach Frauenweise und seine Fülle teilte sich ihr mit. 6 Tage, 7 Nächte gingen hin, da Enkidu die Tempeldirne liebte, bis er an ihren Reizen sich gesättigt. Dann wandte er den Blick nach seinen Tieren. Doch nun, als die Gazellen Enkidu erblickten, flohen sie vor ihm davon. Das Wild der Steppe wich vor ihm zurück und Enkidu erschrak. Sein Leib war starr, die Knie wankten, dass sein Wild ihn floh. Schwach ward er und es war nichts wie zuvor. Doch hatte er nun Wissen, er begriff. Umkehrend sank er zu der Dirne Füßen, erhob zu ihrem Antlitz seine Augen und hörte auf die Worte, die sie sprach. Es hub die Dirne an zu Enkidu. Klug bist du, Enkidu, nun wie ein Gott. Was läufst jetzt noch nach dem Wildgetier? Lass mich dich führen nun zum umwalzen Uruk, zum Heiligtum der Ahn und Ishtar wohnen. Denn dort weilt Gilgamesch, der starke Held, der Wildstier gleich die Männer übertrifft. Recht fand er, was ich sprach. Er sehnte sich nach einem Freund, der sein Herz verstand. Drum sagte Enkidu zur Tempeldirne: Auf, lass uns gehen, Dirne, führe mich zum Heiligtum, der Ahn und Ishtar wohnen. Dort weilet Gilgamesch, der starke Held, der Wildstier gleich die Mannen übertrifft. Ich fordere ihn heraus, sprech kühn ihn an. Laut ruf in Uruk ich bin der Stärkste. Wo ich erscheine, ändere ich die Dinge. Geboren in der Steppe bin ich stark. Ein ganz anderer Ton ist in dieses Epos plötzlich hereingeraten, nachdem dieser Wildtiermensch Enkidu eigentlich zu einem Menschen geworden ist. Es ist dies einer der Höhepunkte dieser Dichtung. Und sie zeigt uns etwas, was uns vielleicht ungewöhnlich vorkommt. Dieser Wildtiermensch, dieser wilde, dieser bärtige, ungezogene, ungebildete Enkidu wird durch die Kraft der Liebe ein Mensch. Und dann geht es weiter. Die Dirne, die sprach zu Enkidu: Iss nun das Brot, o Enkidu, denn das gehört zum Leben. Trink auch vom Bier, wie es des Landes braucht. Da aß sich Enkidu am Brote satt und trank vom Biere 7 Becher. Leicht war danach sein Herz. Er fühlt sich glücklich. Er wurde fröhlich und sein Auge strahlte. Mit Wasser rieb er den behaarten Leib, dann salbte seine Glieder er mit Öl und ward so einem Menschenwesen gleich. Als dann er ein Gewand noch angetan, da unterschied ihn nichts von einem Mann. Enkidu nimmt nun seine Waffen, erlegt Wölfe und Löwen und er erfährt etwas, was ihn sehr empört. Dieser Gilgamesch hat nämlich in seiner Stadt Uruk, deren König er ja war, ein altes Recht ausgeübt, das ihm die Götter schon, als ihm die Nabelschnur man abgeschnitten, mit in die Wiege gelegt haben, nämlich das berühmte Recht zur ersten Nacht. Alle jungen Frauen, die in Uruk einen Mann heiraten wollten, mussten sich diesem Ritual unterziehen. Nicht erst im Barock gab es also sowas, sondern schon wesentlich früher. Und das hat diesen Naturmenschen, der er doch noch war, diesen Enkidu, empört. Er lässt sich nun von der Tempeldirne den Weg zu Gilgamesch zeigen und versperrt ihm den Weg, dem Gilgamesch. Es kommt zum Ringkampf und in diesem Ringkampf unterliegt Enkidu dem Gilgamesch. Aber Gilgamesch erkennt in diesem Enkidu den Freund, der ihm in einem Traum angekündigt war. Und da beginnt nun die für dieses Epos entscheidende Freundschaft zwischen dem König und diesem ehemaligen Bildmenschen. Als erstes haben sie nun, das habe ich euch schon vorgelesen, diesen Text, wenn wir über die gehen. Als erste gemeinsame Tat haben nun dieser Gilgamesch und dieser Enkidu einen Zug gegen Kubaba geplant. Das war ein menschenähnliches Unwesen, vielleicht eine Art Drache oder sowas. Und dieser Kubaba sollte besiegt werden. Im Walde haust der gewaltige Kubaba. Lasst uns gemeinsam, du und ich, ihn töten und aus dem Lande alles Böse tilgen. Da sagte Enkidu zu Gilgamesch: Dies habe ich, mein Freund, als mit dem Wild ich noch durchstreifte das Gebirg erfahren. 10.000 Doppelstunden dehnt der Wald sich. Wer könnte es wagen, in ihn einzudringen? Kuwawas Brüllen gleich dem Sintflutsturm. Und Feuer ist sein Rachen, Tod sein Hauch. Wie magst du sinnen, du auf solches tun? Nicht kann bestehen man, wo Kuwawa haust. Darauf sagte Gilgamesch zu Enkidu, und doch will ich den Zedernberg besteigen. Darauf sagte Enkidu zu Gilgamesch, wie sollten wir zum Zedernwald gelangen? Der ihn bewacht, ist Gilgamesch ein Kämpfer von großer Stärke und er schlummert nie. Dass er den Wald der Zedern wohl behüte, stellt Enlil ihn als Menschenschreck dorthin. Das ist einer dieser Götter. Da sagte Gilgamesch zu Enkidu. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist beachtenswert. Wer steigt wohl, Freund, als Mensch zum Himmel auf? Bei Shamash, Sonnengott, bei Shamash weilen ewig nur die Götter. Der Menschentage aber sind gezählt. Nur eitel Windhauch bleibt, was auch sie tun. Du aber lebst schon hier in Todesangst. Was ist aus deiner Heldenkraft geworden? Ich gehe vor dir. Du brauchst dann nur mir zuzurufen, vorwärts, keine Furcht. Und sterb ich, schuf ich doch mir einen Namen. Gefallen ist Gilgamesch, so sagt man dann, im Kampfe gegen den schrecklichen Huwawa. So gehen nun die beiden los. Aber bevor der Kampf mit dem Huwawa losgeht, werden Orakel gesprochen, es werden die Waffen geschmiedet, es werden Ratschläge eingeholt und noch etwas passiert. Die Mutter Gilgameschs, die alte Königin Ninsun, adoptiert diesen Enkidu. Er wird also ein Bruder, ein Nennbruder des Königs von Uruk. In ihr Gemach zog Ninsun sich zurück, legt an ein Kleid, das ihren Körper schmückte, nahm einen Brustschmuck auch, wie es sich geziemt, und setzte die Tiara sich aufs Haupt. Zur Treppe ging sie, stieg empor zum Söller und opfert Shamash Weihrauch auf dem Dache. Nachdem das Opfer sie beendet, hob sie zu Shamash ihre Arme bittend auf. Da du mir Gilgamesch zum Sohne gabst, was machtest du so unruhnvoll sein Herz? Und nun hast du sogar ihm eingegeben, weit wegzugehen, wo Chuwawa haust, mit ihm zu kämpfen ungewissen Ausgangs, zu ihm zu gehen auf unbekannten Wegen. So lang er wandert bis zu seiner Heimkehr, bis er gelangte an den Zedernwald, bis das erschleckt den mächtigen Chuwawa und hilge aus dem Lande alles Böse, das dir verhasst. Möge Aya, deine Braut, am Tage sonder Scheu an ihn dich mahnen, empfiehl ihn auch den Wächtern in der Nacht. Sie häufte Weihrauch auf und sprach Gebete. Dann rief sie Enkidu und gab ihm Kunde. Held Enkidu, nicht meinem Schoß entsprungen, ich hab als Sohn dich hiermit angenommen. Vor allen, die da Gilgamesch verehren, vor Priesterinnen, Dirnen und Geweihten. Nachdem sie so gesprochen, schlang sie ein Halsband um den Nacken Enkidus. Und damit war nun Enkidu in die gleichen Rechte eingesetzt wie der König von Uruk, sein Bruder. Ja, wie geht die Sache nun weiter? Die beiden ziehen in den Zedernwald. Gilgamesch fällt zunächst einer der heiligen Zedern und voller Zorn eilt dieser Huwawa herbei. Auf das Gebet von Gilgamesch schickt Shamash, der Sonnengott, einen Sturm gegen Huwawa, was seine Gegenwehr verhindert oder zumindest erschwert. Er bittet um Gnade, aber auf Enkidus Drängen tötet Gilgamesch den Huwawa. Erst hörte Gilgamesch des Freundes Rat, die Axt erfasste mit der einen Hand, zog auch das Schwert aus seinem Gurt heraus und seine Klinge traf Kuwawas Nacken. Den zweiten Schlag tat Enkidu, sein Freund, beim dritten Hiebe stürzt Kuwawa nieder. Dann fällen sie noch weitere 7 Zedern und die beiden kehren ruhmbeladen nach Uruk in die Stadt des Königs heim. Und nun beginnt eine ganz andere Stelle, eine ganz andere Inhalt dieses Epos. Diese Ishtar, diese Göttin, dieses, war ja nicht nur wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, diese Ishtar war eigentlich die Liebesgöttin, die Kriegsgöttin, die Fruchtbarkeitsgöttin des gesamten Alten Orient. Die Götter, die es natürlich in Hülle und Fülle gab, hatten alle Frauen, die waren verheiratet. Natürlich waren die Frauen der Götter Göttinnen oder besser Gottesgemahlinnen. Diese Ishtar ist die einzige Frau, die Göttin war aus eigener Machtvollkommenheit. Sie war nicht mehr einem Mann verheiratet, sie war gewissermaßen ledig, sie war die jungfräuliche Göttin. Und diese Himmelsgöttin, die nach dem Himmelsgott Anu die mächtigste Göttin war, war neben diesem Hauptberuf als Liebes- und Kriegs- und Fruchtbarkeitsgöttin noch die Stadtgöttin von Uruk. Mitten in Uruk stand der Tempel, dieses Eana, dieses Himmelshaus, und dort regierte, herrschte diese Göttin. Und diese Göttin hat etwas gemacht, was für eine Göttin etwas merkwürdig ist. Sie hat um Gilgamesch, um den König, um ihren König, ihren Untertan, hat sie geworben. Gilgamesch. Er wusch sein Haar, polierte seine Waffen, warf in den Nacken seines Hauptes Schopf, legt ab die schmutzigen Kleider, nahm sich reine, tat an den Zottenmantel, ihn umgürtend. Als die Tiara er aufs Haupt gesetzt, hob ihre Augen auf die wunderbare Ishtar, zu Gilgamesch in seiner Mannesschöne. Komm her, o Gilgamesch, sei mein Gemahl und lass mich deine Manneskraft genießen. Werdst du mein Gatte und ich sei dein Weib. Dafür lasse ich dir einen Wagen schirren, geschmückt mit Lapislazuli und Gold. Die Räder gülden, Edelstein die Hörner, Maultiere, Sturmdämonen gleich davor. Bei Zedernduft tritt ein in unser Haus. Sobald du aber unser Haus betrittst, sollen dir die Füße küssen, meine Frauen. Ja, Könige wie Adlig und Fürsten, sie sollen vor dir auf die Knie fallen, Tribut aus Berg und Steppe da dir bringen. Dir werden Drillinge die Ziegen werfen, die Schafe Zwillingslämmer dir gebären. Dein Esel soll des Maultiers Lasten tragen, dein Pferd vom Wagen sei der schnellste Renner und ohnegleichen soll dein Jochrind sein. So wirbt eine Göttin um den König von Uruk. Was Sie vielleicht nicht glauben würden, dieser König Gilgamesch gibt seiner Stadtgöttin einen Korb. Und zwar einen sehr massiven Korb. Dass das nicht gut ausgehen kann, das dürfte klar sein. Darauf hob Gilgamesch zu sprechen an und sagte zu der wunderbaren Ishtar: Was gäbe ich dir, um dich zur Frau zu nehmen, Öl wohl für deinen Leib, Gewänder auch, bringe ich vielleicht dir Brot und Nahrungsmittel. Ich habe keine Götterwirtgespeise, nicht göttlichen, nur königlichen Trank. Wie ging's mir wohl, wenn ich zur Frau dich nehme? Ein Ofen bist du, der nicht wärmt bei Kälte, ein Zug und Wind untauglich Tor, bist ein Palast, der niederschmeißt die Mannen. Das ging jetzt noch einigermaßen harmlos zu, aber im weiteren Verlauf hat sich dieser Gilgamesch in seiner Ableigung gegen die Ishtar richtig hineingesteigert. Bist Erdpech, das besudelt, wer es anfasst, ein Wasserschlauch, der seinen Träger nässt, bist Kalkstein, der die Mauerfugen sprengt, ein Sturmbock, hergeführt aus Feindesland, ein Schuh, der seines Trägers Füße beißt, wo ist der Buhle, dem du drei gehegt, die Mandelkrähe, die dir zugeflogen, wohlan, ich zähl dir auf, die du geliebt. Dem Tammuz, dem Geliebten deiner Jugend, hast Tränen du für jedes Jahr bestimmt. Du liebtest auch den farbenfrohen Vogel, doch schlugst du ihn, zerbrachst ihm die Flügel, nun sitzt er im Gehölze und ruft Tabi, meine Flügel. Ja, und es ging halt noch seitenlang so weiter, wie dieser Uruk, diese Stadtgöttin, eigentlich seine Herrin, madig gemacht hat. Ich möchte zu dem Tammuz noch etwas sagen. Dieser Tammuz war ein Fruchtbarkeitsgott. Und seine Aufgabe oder der Mythos hat berichtet von ihm, dass er jedes Jahr von dieser Ishtar verraten worden ist, in die Unterwelt hinabwandeln musste. Das war dann die Zeit, wo oben die Vegetation brach lag und dann im Frühjahr stieg er wieder empor, das Frühling brach auf und die Göttin Ishtar und dieser Tammuz, ihr Jugendgeliebter, vollzogen dann die heilige Hochzeit. Das ist ein Ritus, das sich jedes Jahr wiederholt und auch im alten Babylon jedes Jahr am Neujahrsfest gefeiert worden ist. Auf diese Sage spielt hier an. Diesen Tammuz hat diese Ishtar, den sie ja liebte, auch verraten, in die Unterwelt geschickt. Was passiert an mir, wo ich bloß ein gewöhnlicher König bin? Ja, jetzt gerät natürlich Ishtar in Wut. Das lässt sich jetzt doch nicht gefallen. Und sie fährt auf zum Himmel, zum Gott Anu, zum Gott An, und fordert von An einen Stier, einen Himmelstier. Und dieser Stier hat die Aufgabe, oder sollte die Aufgabe haben, Gilgamesch zu töten. Der Himmelsgott Anu, der zögert. Aber daraufhin droht Ishtar, dem obersten Gott, in der Welt alle Liebe einzustellen und alle Lebewesen zu vernichten. Da zeigt sich jetzt die andere Seite dieser liebenswerten Göttin. O Vater, Gilgamesch hat mich beleidigt, mir viele schlimme Taten vorgeworfen, ja, üble Taten und gar böse Werke. Da öffnet Anu seinen Mund und sprach zur wunderbaren Ishtar-Hube an, gewiss hast selbst gereizt, du Uruks-König, dass er meine schlimmen Tat dir vorgeworfen, ja, üble Taten und gar böse Werke. Es gab zur Antwort Ishtar drauf und sprach zu Anu, ihrem Vater, hub sie an, O Vater, schaff für mich den Himmelstier, auf das zerschmettere er Gilgamesch. Gibst du mir aber nicht den Himmelsstier, zerschlage ich des Totenreiches Pforten, zerbrech die Riegel, öffne weit die Tore und lasse so die Toten auferstehen, auf dass sie dann die Lebenden verschlingen und es mehr Tote als Lebendige gibt. Na, auf diese Drohung hin ist dem Himmelsgott nichts anderes übrig geblieben, als einen Himmelsstier zu erschaffen und ihn auf die Erde zu schicken. Da tobt über Stadt und Felder, verwüstet Land und Leute und tötet rundweg 100 Männer. Aber Enkidu und Gilgamesch machen mit diesem Himmelstier kurzen Prozess. Sie schlagen ihn tot, reißen ihm einen Schenkel aus und werfen ihn der Ishtar ins Gesicht. Und dann kehren sie im Triumph in die Stadt Uruk zurück. Wer hat den höchsten Ruhm von allen Mannen? Der Heldenherrlichste ist Gilgamesch. Er hat den höchsten Ruhm vor allen Männern, nach diesem aber feiert Gilgamesch ein Jubelfest in des Palastes Mitte. Das ist der erste Höhepunkt des Epos, denn jetzt wird Enkidu von einem geheimnisvollen Fieber erfasst. Und an diesem Fieber stirbt Enkidu. Sein Freund, sein Bruder ist tot. Und Gilgamesch ist nahe der Verzweiflung. Enkidu verflucht die Dirne, die ihn zu Gilgamesch gebracht, verflucht sein bisheriges Leben, und da greift nun dieser Gott Shamash in einen Traum ein und bringt den Enkidu, ja, man kann sagen, zur Raison. Was fluchst du, Enkidu, der Tempeldirne, die Götterspeise dich zu essen lehrte, die königlichen Wein dich trinken ließ, ich festlich kleidete und als Gefährten dir Gilgamesch den Herrlichen erwarb. Nun, Freund, ist Gilgamesch sogar dein Bruder, lässt dich auf einem prächtigen Bette liegen und auf einem Ehrenlager kannst du ruhen. Er lässt dich sitzen auf bequemen Sessel, der aufgerichtet ist zu seiner Linken. Der Erdefürsten küssen deine Füße. Die Trauerklage wird er erheben lassen, um deinetwillen er die Bürger Uruks, das üppige Volk, mit Vieh und Weh um dich erfüllen. Er aber bleibt, bist du dahingegangen, zurück mit wirrem Haar, bekleidet sich mit Löwenfell das Land durchirrend. Als Enkidu des Helden Shamash Wort vernahm, da ward still sein Gram erfülltes Herz. Enkidu ist also nun gestorben und Gilgamesch setzt eine wochenlange Totenklage ein, er lässt ihm ein Denkmal erstellen und bestattet ihn ehrenvoll. Und jetzt beginnt ein weiterer Teil. Wieder ein Umschwung. Der Tiefpunkt in der Stimmung des Gilgamesch ist nun überschritten. Er sucht nun bei seinem Vorfahren Auskunft, wie man das ewige Leben erhalten kann. Und dieser Vorfahre ist Utnapishtim, der dann in der Bibel Noah heißt. Er macht sie auf den Weg. Auf diesem Weg muss er natürlich Kämpfe austragen, er muss einen Löwen töten, er begegnet dem Skorpionmenschen, er muss einen Weg durch den finsteren Berg machen, durch den Garten der Edelsteine. Kurz und gut, einen richtigen Irrweg, bis er dann zu seinem Großvater, dem Noah, findet. Auf diesem Weg dorthin hat er eine ganz merkwürdige Begegnung. Er begegnet einer Schenkin, einer Wirtin. Und dieser Berufsstand hat schon damals im alten Babylon kein besonders hohes Ansehen gehabt. Und umso bemerkenswerter ist, was diese Schenkin, diese Siduri, ihm nun erzählt oder ihm berichtet. Es wohnte aber fern am Rand des Meeres Siduri, eine Schenkin, die da haust. Man hat einen Krug für sie geformt und eine Kufe ihr gemacht. Kufe, um Bier für die Götter zu brauen. Mit einem Schleier ist sie angetan. Doch eines Tages kommt Gilgamesch daher. Mit einem Fellgewand ist er bekleidet. Zwar hat er Götterfleisch an seinem Leibe, doch trägt er bitteres Weh in seinem Herzen. Sein Antlitz gleicht dem Wanderer ferner Wege. Es sieht ihn Ausschau halten, fern die Schenkin. Sagt mit sich selber sprechend diese Worte, in denen sie mit sich zu Rate geht. Vielleicht ist er da kommt ein Mörder oder steht unter einem Schwur. Ihr Tor verschloss, dass sie ihn sah, die Schenkin. Verriegelte die Tür, verrammelt sich. Als Gilgamesch des Riegels Klang vernahm, hob er sein Kinn empor und sah sie an. Zur Schenkin, sagte Gilgamesch das Wort. Was sahst du, Schenkin, dass die Tür du schlossest, das Tor verriegelst, verrammelst? Leicht schlie ich dir ein und zerbrech den Riegel. Zur Schenkin, sagte Gilgamesch das Wort. Den Himmelstier habe ich gepackt, erschlagen. Ich tötete den Wächter auch des Waldes. Huwawa, der wohnt im Zedernhain, er legt die Löwen in der Berge Pässe. Die Schenkin gab zur Antwort Gilgamesch. Bist Gilgamesch du, der erschlug den Wächter? Dein Herz ist trüb, dein Gesicht ist entstellt, ist dein Gemüt des bitteren Kummers voll. Dein Antlitz gleicht dem Wanderer ferner Wege, verwirrt dein Gesicht von Glut und Nässe. Und warum irrst du so dann durch die Steppe? Gilgamesch gibt dann wieder Auskunft, er berichtet, was geschehen ist. Und nun kommt diese Stelle, was diese Wirtin, diese Schenkin zu Gilgamesch sagt. Und das hört sich an, als ob der Gott, der Philosoph, der Lust oder des Genusses Epikur schon einige Jahrtausende früher gelebt hätte. Die Schenkin gab zur Antwort Gilgamesch: O Gilgamesch, wohin noch willst du laufen? Das Leben, das du suchst, wirst nicht du finden. Denn als die Götter einst die Menschen schufen, da teilten sie den Tod der Menschheit zu. Das Leben aber nahmen sie für sich. Drum füllt dir Gilgamesch den Bauch, ergötze dich bei Tag und bei Nacht, bereite täglich dir ein Freudenfest. Mit Tanz und Spiel bei Nacht und Tag lass deine Kleider strahlend sauber sein. Wasch dir das Haupt und bade dich in Wasser, blick auf das Kind, das an der Hand dich fasst. Beglückt sei deine Frau an deiner Brust, denn solches alles ist der Menschen Lust. Ein Text, der in diese Zeit eigentlich gar nicht reinpasst. Und er zeigt, was dieser Dichter aus diesem Epos eigentlich gemacht hat. Ich glaube, diesen Text epikureisch aufzufassen, würde an der Sache vorbeigehen. Es ist schlicht und einfach ein Rat der Lebensklugheit in einem Leben, in dem es nach dem Tod keine Aussicht gibt. Ich habe den Eindruck, ich muss etwas schneller machen, sonst kommen wir überhaupt nicht zu Rande. Nachdem er bei der Schenkin war und dass der Schenkin nicht gelungen ist, ihn von seinem Weiterweg abzuhalten, geht nun Gilgamesch, muss er über ein Wasser, um zu seinem Urahnen und Apishtim zu kommen. In dieses Todeswasser, da ist ein Fährmann drüber, da zerschlägt er die Ruder, damit man auf ihn und seine Hilfe angewiesen ist, denn er baut dann 120 neue Ruder, um da rüber zu kommen, wobei bei jedem Starken ein Ruder zurückbleibt, denn es darf ein Todeswasser nicht in den Nachen kommen und so weiter. Und kurz und gut nach einiger Zeit kommt er jetzt tatsächlich bei seinem Urahnen an. Und die Begrüßung findet folgendermaßen statt. Zu Gilgamesch sprach darauf Utnapishtim: Der bittere Tod ist wahrlich unausweichlich. Bauen wir ein Haus, das ewig steht, und siegeln für ewige Dauer eine Tafel wir? Wenn Brüder Erbschaft teilen, ist's für ewig. Sogar der Hass im Lande währt er ewig. Und steigt die Sonne hinflutend immer da. Und steigt der Strom hinflutend immer da. Nur die Libelle schlüpft auf dem Kokon. Nur sie erschaut aufs Neu der Antlitz, das Sonneantlitz. Nichts gibt Beständigkeit seit ewigen Tagen. Der Schläfer und der Tote, wie verwandt, denn zeigen beide nicht des Todes Bild. Ob Diener einer oder Herr, was gilt, wenn ihrer beider Schicksal sich erfüllt? Die Anunnaki aber, hehre Götter, die halten Rat, und es bestimmt mit ihnen die Schicksalsschöpferin die Lose. So tot wie Leben ist in ihren Händen, doch bleibt verhüllt, wie deine Tage enden. Nun, Gilgamesch gibt sich mit dieser Auskunft nicht zufrieden. Er will nun wirklich wissen, er fragt seinen Ahn: Wie hast du es geschafft, dass du unsterblich geworden bist? Und da berichtet nun dieser Utnapishtim Folgendes: Die Götter haben beschlossen, die Menschen zu vernichten. In dem Epos steht nicht drin, was der Anlass dazu war. Aber in einem Text, der nicht in das Epos aufgenommen worden ist, steht drin, dass Enlil, einer dieser Götter, an dem Geschrei der Menschen Anstoß nahm, und dann beschloss der Rat der Götter, die Menschen zu vernichten. Und zwar mit einer Flut. Jetzt kommt der berühmte Sintflutbericht. Aber dieser Rat der Götter hat einem dieser Götter, dem Enki, man darf Enlil und Enki nicht verwechseln, Enlil war einer, der ein bisschen rachsüchtig war, ein bisschen übel gelaunt, der Gott des Luftmeeres, während dieser Enki ein den Menschen gut gesonnener Gott war, der Gott des Süßwassers. Ohne Süßwasser wächst da auf den Feldern gar nichts. Und dieser Enki hat nun, nachdem er den Rat der Götter ja nicht verraten durfte, hat er einfach gegen das Schilfhaus gesprochen, in dem Utnapishtim gewohnt hat. Um die Götter zu trügen, es hört da kein Mensch, es hört nur das Schilfhaus. Dieses Schilfhaus, eines dieser Schilfhäuser, könnte so ausgesehen haben. Das ist der Abdruck eines Rollsiegels. Im Original ist das ganze Ding etwa 2 Zentimeter hoch. Und es ist so einige Jahre alt, 3000 Jahre vor Christus. So etwa, muss man sich vorstellen, könnte ein Schilfhaus ausgesehen haben. Und es gibt es auch heute noch. Im Süden von Irak findet man heute noch Schilfhäuser dieser Art. Mehr oder weniger solid gebaut, aber sehr angenehm. Es hat Schatten drin, der Wind geht durch. Aber trotzdem muss man sich fragen, auf den Rat des Enki hin, aus diesem Ding eine Arche zu bauen, ein Schiff zu bauen, muss man doch sagen, sehr groß kann diese Arche eigentlich nicht ausgefallen sein. Kurz und gut, es kommt nun der ganze Flutbericht, wie er uns aus der Bibel bekannt ist. Mit einigen Abweichungen natürlich, aber sehr viele Details. Im Großen und Ganzen ist dieser Flutbericht recht kurz erzählt. Und dann kommt auch diese Stelle, die ich ganz am Anfang zitiert habe, als die Flut zu Ende ist, wie dann die Arche an dem Berg Nisir strandet und dann wieder festes Land da ist und die Flut vorbei ist. Aber jetzt taucht die Frage auf, warum hat diese Tat dem Utnapishtim das ewige Leben eingebracht? Wir wissen aus der Bibel und aus dem Epos, dass Utnapishtim, nachdem die Flut vorbei war, den Göttern ein Dankopfer dargebracht hat. Und da ist fast in einem Nebensatz draus zu lesen, was der Grund war, dass Utnapishtim das ewige Leben bekommen hat. Es steht nämlich im Text: Die Götter aber rochen ihren Duft des Dankopfers. Sie rochen dieses Opfers süße Düfte. Es scharten sich alsbald den Fliegen gleich wie hehren Götter um den Opferspender. Diesen Göttern ist plötzlich klar geworden, dass es auch bei Ihnen, wenn keine Opfergaben mehr von den Menschen dargebracht werden, dass es auch bei Ihnen ans Eingemachte geht. Und weil nun dieser, nachdem Sie vorher unklugerweise die Menschheit ausgerottet haben, waren Sie dem Gott Enki sehr dankbar, dass wenigstens einer in seiner Familie am Leben geblieben ist, der noch Ihnen die Opfer darbringen konnte. Und aus Dankbarkeit dafür wurde diesem Utnapishtim das ewige Leben gewährt. Gilgamesch hat daraufhin den Rückzug nach Uruk angetreten. Ihm war klar geworden, mit der Unsterblichkeit ist es nichts. Aber dieser Utnapishtim hat ihm noch ein Kraut verborgen, ein Kraut angesagt. Verborgenes will Gilgamesch ich künden, wird ein Geheimnis dir der Götter sagen. Da gibt es eine Pflanze, Stechdorn ähnlich, sie sticht dich gleich der Rose in die Hand. Wenn deine Hände diese Pflanze heben, so findest du durch sie ein neues Leben. Er hat diese Stechdorn ähnliche Pflanze tatsächlich gefunden. Auf dem Heimweg nach Uruk aber hat er ein Bad genommen und da kam eine Schlange und hat ihm dieses Stechdorn ähnliche Kraut gestohlen. Und zwar auch seine Hoffnung auf ewiges Leben auch damit zu Ende. Er kam heim nach Uruk, tief niedergeschlagen. Er hat dann noch seinen verstorbenen Freund durch vieles Bitten der Götter bewegen können, ihm zu erscheinen. Und der hat ihm erzählt und berichtet, wie es in der Unterwelt ausschaut. Saß einen, der des Todes starb, ich sah ihn. Er ruht im Bett, darf reines Wasser trinken. Saß einen du, der fiel im Schlachtgetümmel. Ich sah ihn, seine Eltern stützten ihm das Haupt und es beweint ihn seine Gattin. Saß einen du, des Leichnam in der Steppe man warf und ich begrub, auch diesen sah ich. Nicht Rast noch Ruhe findet er im Hades. Saß einen du, des Geist und Pflege ist. Ich sah auch den Speiserest im Topf, den Brocken auf der Straße muss er essen. Und damit endet dieses Epos in einer tiefen Niedergeschlagenheit. Ganz kurz, wie ging es dann weiter? Es wird in anderen Überlieferungen berichtet, dass Gilgamesch dann Krieg geführt hat. Das waren aber keine epischen Texte mehr, sondern ein Geschichtsbericht. Er hat einen Krieg geführt gegen einen bekannten König Akka. Eine andere Sage berichtet von ihm, dass er Totenrichter geworden ist in der Unterwelt, dank seiner Stärke, dank seiner Weisheit. Und er hat dann doch eine Art von Unsterblichkeit erworben. Nämlich die eine, dass die Archäologen diese Mauer ausgegraben haben. Sie sehen hier einen Stadtplan von Uruk und diese gestrichene Linie ist die Stadtmauer, die deutsche Archäologen ergraben haben. Sie sehen auch hier in der Mitte, oder fast in der Mitte, diesen Tempel der Ishtar. Diese Mauer ist heute noch in Uruk zu sehen, wenn das Wetter gerade nicht so schlecht ist. Das war eine Leistung, die ihn unsterblich gewissermaßen gemacht hat. Und die zweite ist dieses Epos, das ich Ihnen soeben vorstellen durfte. Ich danke Ihnen sehr für die Geduld und die Zeit, die Sie mir gewidmet haben.
Ja, ich denke, wir haben Herrn Röhrde zu danken für diese Ausführung. Ich fand es sehr spannend und aufschlussreich. Haben Sie Fragen an unseren Referenten? Möchten Sie etwas wissen? Interessiert Sie, wie die Unsterblichkeitspflanze heißt, Herr Zitter?
Ja, also man denkt natürlich erstens, wie Sie noch gesagt haben, an den Faust oder auch an den Parsimal, was also sozusagen ein resignierender Faust, ein resignierender Parsimal, nicht an das Ziel kommen, das Sie glaubt haben.
Man findet manche Anklänge an moderne, spätere Dichtungen. Und man sieht darin dass diese Probleme, mit denen wir uns alle heute gelegentlich beschäftigen, nicht neu sind. Die waren schon damals da. Schon damals waren Menschen, die sich darüber ernsthafte Gedanken gemacht haben.
Zweite kurze Frage. Ja. Ist diese Ausgabe, aus der Sie es zitiert haben, noch im Buchhandel?
Ja, das bin ich überfragt. Ich habe sie vor etwa 6, 7 Jahren gekauft. Da war sie noch da. Sie müsste eigentlich noch da sein. Vielleicht ist sie auch antiquarisch zu haben. Das ist auch möglich. Also ich habe einige dieser Ausgaben durchgeguckt. Mir hat die ein bisschen gefallen. Vor allem wegen des Versmaßes. Die anderen, die lesen sie aber doch mehr oder weniger hoppelig über diese Bruchstücke hinweg.
Ja. Hat von Ihnen sonst jemand eine Frage, eine Anmerkung? Ja, bitte.
Ja, diese Original-Grundtafeln, sind die heute irgendwo ausgestellt oder wo liegen die? Oder sind die Wege
bedeutet? Wo die Original-Tontafeln
sind? In London, in London. Im Britischen Museum in London. Es sind, wie soll man sagen, der am meisten gehütete Schatz des Britischen Museums. Das sind diese es sind rund 30.000 Tafeln, die dort lagern und zum Teil noch gar nicht alle übersetzt sind, denn das macht doch eine gewisse Mühe, diese Silben, diese Schrift zu übersetzen. Es ist nämlich keine Buchstabenschrift wie unsere Schrift, sondern es ist eine Silbenschrift. Jedes Zeichen hat eine Silbe und es gibt so rund 300 dieser Silbenzeichen, die dann auch mehrere Bedeutungen haben können. Da muss dann durch entsprechende ergänzende Zeichen geklärt werden, was gemeint ist. Also in London sind diese Tafeln und dort immer noch daran gearbeitet und wenn Sie die, es gibt eine eigene Literatur, einen eigenen Arbeitskreis unter Wissenschaftlern, die sich nur mit dem Gilgamesch-Epos befassen. Da werden immer die neuen, wie soll man sagen, Übersetzungen gebracht oder Korrekturen zu den vorhandenen bereits, eine neue Wendung, einen neuen Dreh bekommen. Das ist ständig im Fluss. Und wenn Sie heute eine Gilgamesch-Ausgabe kaufen und kaufen in 2 Jahren wieder eine, steht da noch mehr drin. Oder andere Texte, die alten Texte sind geändert. Das ist also eine Sache, die ständig im Fluss ist.
Und vielleicht einfach, weil es sehr anschaulich ist, wie groß ist denn so eine Tontafel?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die Tafeln, diese Tontafeln, über denen Verträge abgeschlossen werden, die sind so groß wie Handballen. Dagegen diese Tafeln, die haben schon eine beachtliche Größe gehabt, etwa so 60 auf 30 etwa, also etwa rechtlich. Diese Tafel, diese großen Tafeln, waren zwar in der Bibliothek, aber nicht abgelegt in den Körben, sondern die waren an der Wand drin. Das war gewissermaßen eine, wie man heute in Museen gelegentlich Schriften an der Wand finden kann. Das waren ganz recht große Tafeln. Sie haben ja gesehen, ganz am Anfang, diese eine Tafel, wo dieser Text von der Sintflut war. Das war nur ein kleiner Bogen einer Tafel, die in so Kolumnen nebeneinander geschrieben sind. Und die Kunst der Entzifferung besteht dann darin, immer die Tafeln zusammenzufinden, wie das weitergeht. Aber das Problem ist längst gelöst.
Vielleicht interessant für die Studenten des Kommunikationsdesigns, von denen ich ein paar hier sehe. Diesen Tontafeln haben Sie den älteren Namen Ihres Gewerbes zu verdanken. Früher hat man die Designer ja Grafiker genannt. Es kommt von Grafein, einritzen. Ein Leben einritzen. Daher kommt der Grafiker. Hat sich ein bisschen was geändert. Ja, haben Sie noch Fragen an Herrn Röhrle? Ja, bitte.
Ich habe mitgeschrieben und am Anfang dachte ich, man habe die Gilgamesch-Tafeln im Nippur gefunden.
Ja.
Und später sagten Sie dann in Nippur.
In Nippur hat man diese altbabylonischen Versionen gefunden. Die sind heute in Amerika, nicht in London, auf verschiedene Universitäten verteilt. Das ist die altbabylonische Version. Dann kam ja diese spätere, diese mittelassyrische Version, aufgrund dieser Basis dann dieser Dichter diese assyrische Version dann erstellt hat. Und im heutigen Text hat man die Lücken, die diese Dichtung hat, einfach weil die Scherben nicht alle gefunden worden sind, oder vielleicht finden wir sie zum Teil noch, hat man ergänzt, durch diese altbabylonischen Funde. Es wurden auch anderswo Funde gemacht. In Hattusha, in der Hauptstadt der Hethiter, wurden Funde gemacht. Und alle diese Funde haben dazu benutzt, diese Lücken in dem Text dieses Dichters auszufüllen, mehr oder weniger, hoffentlich stimmt es einigermaßen, aber die Handlung ist im Großen und Ganzen hervorgegeben. Aber im Detail ist da sicher noch manches zu klären. Und da wird immer dann wieder auf neue Funde zurückgegriffen. Und vor allem dann auf diese altbabylonischen Funde. Das sind 5 Teileben, die sich alle mit Gilgamesch befassen. Gilgamesch Tod, Gilgamesch Helms, Unterweltfahrt und so weiter. Und aus diesen Tafeln sucht man rauszukriegen, was reinpassen könnte in diese assyrische Version dieses Dichters. Und dann ergibt sich dann als Flickenteppich diese heutige ninivitische Fassung. Bitte schön.
Ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann möchte ich nochmal sehr herzlich danken und Sie auf nächste Woche verweisen. Da gibt es etwas modernere Funde zu machen, Fundstücke. Da werden wir Hamlet zum Thema haben. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Herzlichen Dank, Herr Wörle. Schönen Abend. Ich hatte Teilnahmelisten durchgehen lassen. Wenn Sie mir die vorne hinlegen würden. Dankeschön.